Es gab vor, ja, ist schon recht viele Jahre zurück, eine Megachurch, also eine sehr große Gemeinde, die aber eine sehr bibeltreue Gemeinde war und auch viel Missionsarbeit betrieben hat. Es war eine Gemeinde in einem nicht allzu reichen Land. Und aus einer dieser Tochtergemeinden, die ebenfalls wieder eine sehr große Gemeinde wurde und auch Missionare in die Welt ausgesandt hat, ging ein ganz bekannter Missionar in die mediterranen Stämme und hat dort recht viele und auch lange Zeit missioniert und Gemeinden gegründet. Nun hat er eines Tages eine Sammlung veranstaltet, weil die allererste große Gemeinde ziemlich in Not geraten war. Also die waren arm geworden, die Menschen, nicht geistlich, sondern vom Geld her arm. Und nun hat er eine Sammlung veranstaltet, um sie ihnen zu bringen und damit sozusagen die erste Muttergemeinde, die hier in der Region so sehr viel geistlichen Segen gebracht hat, jetzt materiell zu unterstützen. Und als er dorthin kam, bekam er viele Anfeindungen. Diese Anfeindungen kamen von seinen Volksgenossen, weil sie damit nicht einverstanden waren, dass er das Evangelium nicht nur bei den anständigen Menschen verkündete, wir würden heute vielleicht sagen bei der weißen Rasse, sondern auch zu diesen anderen Barbaren ging, um es ihnen zu verkündigen, zu diesen Völkern, die man nicht für würdig hielt, das Evangelium zu hören oder überhaupt irgendetwas von Gott zu hören. Nun hat dieser Mann sich, es gab dann einen richtig großen Tumult erstmal um ihn, bis dann das Militär angerückt kam, um den Tumult niederzuschlagen. Und sie wussten eben, dieser Missionar, der muss hier von der Stelle weg, sonst geht das Ganze explosionsartig auf. Nun winkt dieser Missionar einmal an einer Stelle, wo sie ihn alle sehen und möchte reden und sich verteidigen. Und die Soldaten erlauben ihm zu reden. Und als die Menschenmenge hört, dass dieser Missionar sie in ihrer Muttersprache anspricht, da sind sie auf einmal alle ganz still und hören ihm zu. Vielleicht habt ihr schon erraten, dieser Missionar ist Paulus, der aus dieser großen Gemeinde Jerusalem, er kommt ja eigentlich aus der Gemeinde Antiochia, aber Antiochia wurde von Jerusalem gegründet. Antiochia hat Paulus und Barnabas ausgesandt, später dann Barnabas mit jemand anders, mit dem Markus und Paulus und Silas. Es war also eine sehr missionarische Gemeinde, die Gemeinde in Antiochien. Und nun kommt der Paulus zurück nach Jerusalem und er wird dort im Tempel gefangen genommen von den Juden und sie schlagen ihn, denn sie wollen ihn umbringen. Und sie sagen auf einmal, das sind Juden, die von überall aus den Ländern um das Mittelmeer herum nach Jerusalem gekommen sind. Und sie erkennen den Paulus. Sie sagen, das ist der Missionar, der überall herumgeht und etwas gegen die Lehre unserer Väter predigt, der alles verwirrt. Ihr Männer aus Israel, helft uns, diesen Mann zu beseitigen. Und als Paulus beginnt, sich zu verteidigen, fängt er an, seine Lebensgeschichte zu erzählen. Er sagt, dass er selber einst ein Pharisäer war, sehr ganz genau nach dem Gesetz der Väter arbeitete, bei Gamaliel gelernt hat, hier in dieser Stadt Jerusalem, und erzählt ihnen das alles auch. Und sie hören ihm zu. Sie sind still. Ihr wisst alle, oder vielleicht zumindest viele, werden wissen, dass sie nicht für immer still blieben, sondern dass es dort einen Punkt in Paulus seinem Zeugnis gab, wo sie wieder laut anfingen zu schreien. Und wisst ihr, wo das war? Bis wie weit hörten sie ihm zu? Bis zu seiner Bekehrung und Erscheinung von Jesus in Damaskus? Nein. Dass er noch weiter davon Zeugnis gab? Seine Erscheinungen und sowas, sie hörten ihm zu. Was war der Punkt, der die Juden so aufregte, dass sie plötzlich wieder alle anfingen zu schreien? Bitte? Nein, das war zu einem anderen Zeitpunkt. Das war Stephanus. Genau, das ist Beobachten.
was wir am Dienstag lernen werden.
Sobald Paulus sagte, dass Gott ihn zu den Heiden geschickt hat, dann war Schluss. Dann war für die Juden Schluss. Es war ein Unding. Es kann sein, dass dort jemand den neuen Weg, wie sie den christlichen Weg nannten, in gewisser Weise befolgte. Aber dass er auch noch die Heiden mit hineinnahm in die Verheißungen, die doch nur für die Israeliten gegeben waren, das war einfach zu viel. Das ging gar nicht. Das Problem war sogar unter den Juden-Christen, die sich bekehrt hatten, die konnten nicht akzeptieren, vielfach, dass die Heiden auch mit zu den Geretteten gehörten, ohne dass sie Juden werden mussten vorher. Ein Petrus, der als erster zu den Heiden gegangen ist, der musste sich im Nachhinein verteidigen, wie es dazu kam, dass er überhaupt zu den Heiden gegangen ist. Es gab viele in Jerusalem, viele Christen, also bekehrte Juden, die an Jesus Christus als ihren Messias glaubten, die es nicht für akzeptabel hielten, die Heiden mit hineinzunehmen. No go. Und damit hat unser Text aus Ephesus heute zu tun. Was ist die Botschaft des Epheserbriefes? Man könnte es vielleicht in einer kurzen Titel zusammenfassen und sagen, der Epheserbrief berichtet uns von den Reichtümern und Herrlichkeiten der Gemeinde. Epheserbrief ist der Brief über die Gemeinde, der viel, sehr viel über die Gemeinde berichtet. Es ist also nicht einfach ein Brief, der ein paar Dinge lehrt. Er berichtet von den Segnungen, von den Reichtümern der Gemeinde, von den Aufgaben der Gemeinde, von dem, wie die Gemeinde zu sein hat. Epheserbrief ist ein Brief über die Gemeinde. Der heutige Text aus Epheser 3, der spricht von einem Geheimnis. Ein Geheimnis von niemand Geringeren als dem Messias selbst. Natürlich werden wir heute das Geheimnis selbst erforschen, aber wir werden auch über die Verwaltung, also über den Umgang mit diesem Geheimnis reden. Und wir werden auch über die Gefahren sprechen, die durch das Weitersagen dieses Geheimnisses entstehen. Und ich glaube, wir brauchen nicht so viel Weitersagen, denn das, was Paulus dort erlebte, zeigt schon ziemlich deutlich, wie groß die Gefahren sein können. Für Paulus war das unter Lebenseinsatz, dass er diese Geheimnisse weitererzählte. Aber gut, lasst uns erstmal den Text lesen, Epheser 3, Kapitel 1 bis 7. In Epheser 3, Vers 1 bis 7 schreibt Paulus Folgendes: Deshalb bin ich, Paulus, der Gebundene Christi Jesu für euch, die Heiden. Ihr habt ja gewiss von der Haushalterschaft der Gnade Gottes gehört, die mir für euch gegeben worden ist. Haushalterschaft ist ein anderes Wort für Verwaltung. Dass er mich das Geheimnis durch Offenbarung wissen ließ, wie ich zuvor kurz geschrieben habe. Daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis des Christus erkennen, das in früheren Generationen den Menschenkindern nicht bekannt gemacht wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist. Dass nämlich die Heiden Miterben und mit zum Leibgehörige und mit Teilhaber seiner Verheißung sind in Christus Jesus durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin, gemäß der Gabe der Gnade Gottes, die mir gegeben ist nach der Wirkung seiner Kraft. Ich möchte an dieser Stelle bitten, dass wir alle noch einmal ganz ruhig werden, ihr könnt sitzen bleiben und wir wollen Gott für die Gnade bitten, uns diesen Abschnitt zu eröffnen. Lieber Vater im Himmel, nochmal möchte ich dich eindringlich bitten, dass du uns dieses Geheimnis, von dem wie hier steht, eröffnest. Vielmehr aber, dass du uns lehrst, diesen Abschnitt in unser Leben hineinzunehmen und durch diesen Abschnitt unser Leben veränderst und formst. Amen. Fangen wir mit den Gefahren an, die demjenigen drohen, können, der Gottes Geheimnisse weitersagt. Nun, ein Geheimnis weiterzusagen, ist nicht immer gut, stimmt's? Nicht immer, je nachdem, welches Geheimnis es ist. Und es gibt sogar Geheimnisse, die man weiterplaudern kann. Und der vielleicht berühmteste Fall unserer Tage dürfte Assange heißen. Der heißt doch so, ne? Der WikiLeaks-Gründer, der sehr viel geheime Informationen von Staaten, besonders eben auch den USA, verbreitet, also öffentlich gemacht hat und dafür im Gefängnis sitzt. Nun, Paulus hat ebenfalls die Geheimnisse weitergeplaudert, aber nicht die eines Staates und auch nicht einfach geplaudert, sondern sehr gezielt weitergesagt, und er wurde auch nicht von Gott, dessen Geheimnisse er weitersagte, in das Gefängnis geworfen, sondern von den Menschen. Und bei ihm stand das Leben auf dem Spiel. Es war also gefährlich, dieses Geheimnis weiterzusagen. Nun, diese Geschichte von Paulus, die ich vom Anfang erzählt habe, die geht weiter. Paulus beruft sich auf den Kaiser, also er wird erstmal gerichtet und der König, der findet, also der dort ansässige Statthalter, findet nichts gegen ihn, weshalb Paulus gefangen gehalten werden müsste. Er hält ihn aber eine gewisse Zeit gefangen, um den Juden einen Gefallen zu tun, und irgendwann beruft sich Paulus auf den Kaiser. Und er wird eben zum Kaiser gefahren, per Schiff nach Rom. Und von dort aus schreibt er diesen Brief. Er trat für die Heiden ein, dass er dort den Juden sagte, Gott habe ihn zu den Heiden gesandt, weil auch sie Teilhaber des Evangeliums sein sollen, brachte ihm das Gefängnis ein. Und nun sitzt er im Gefängnis, weil er für die Heiden predigt. Und deswegen schreibt er, ich, Paulus, bin der gebundene Christi Jesu für euch, die Heiden. Deswegen dieses für euch, die Heiden. Für euch bin ich ein Gebundener. Hätte ich es nur bei den Juden gelassen und bei dem Väterglauben, wären die Juden wohl auch nicht glücklich gewesen, aber dann hätte ich nicht im Gefängnis sein müssen. Aber für euch bin ich es jetzt. Und das war die Gefahr, die Paulus auf sich nahm. Und das gibt uns ein bisschen zu denken. Denn auch wenn wir in einer anderen Zeit leben, für das Evangelium einzutreten, ist durchaus mit Nachteil verbunden. In verschiedenster Art und Weise. Und auch heute gibt es noch viele Menschen, die das mit ihrer Freiheit und auch mit ihrem Leben bezahlen müssen. Nun gehen wir zum Punkt 2. Paulus war in Bezug auf das Geheimnis Gottes nicht irgendjemand. Irgendjemand, der etwas von Gott wusste, sondern er war kein geringerer als, wie er sich bezeichnet, der Verwalter der Geheimnisse Gottes. Das ist Punkt 2. Ein Verwalter eines Geheimnisses. Lass uns einmal zunächst klären, was überhaupt ein Haushalter oder ein Verwalter ist. In Vers 2 heißt es, ihr habt gewiss von der Haushalterschaft der Gnade Gottes gehört, die mir für euch gegeben ist. Und dann bringt er in Vers 3 das Geheimnis mit dort hinein ins Spiel. Und sagt, ihr habt davon gehört, bestimmt schon, ihr wisst davon. Ich bin Haushalter. Nun, was war ein Haushalter? Ein Haushalter oder eine, hier ist eigentlich nicht die Person bezeichnet mit dem Wort, sondern das Amt, also ein Amt, ein Verwaltungsamt, eine Haushalterschaft oder man könnte sagen auch eine Plan, eine Aufgabe, die dahinter verborgen ist. Das war meistens ein Sklave, der über das Haus seines Herrn gesetzt war, über all die anderen Sklaven, um dafür zu sorgen, dass das, was der Herr ihm da auftrug, im Haus alles ordentlich und vernünftig ablief. Er hat also den Haushalt geführt, nicht einfach nur sauber gemacht und Geschirr gewaschen, was wir heute unter Haushalt führen vielleicht eher verstehen würden, sondern es ging dort um den gesamten Haushalt, dass die gesamte Wirtschaft funktionierte, denn so ein Gutsherr hatte eben auch Vieh, er hatte Ländereien, vielleicht hatte er irgendeine andere Gewerbe, nun hatte er dort Haushalter, den er über sein Haus und über das gesamte Gesinde setzte. Ihr kennt Josef, Potiphar hat den Josef über alles in seinem Haus gesetzt. Stimmt's? Das ist sehr bekannt. Josef war sein Haushalter. Ein Sklave, der den Haushalterdienst getan hat. Ein Verwalter. Später im Gefängnis war er auch Haushalter. Nun natürlich in einem veränderten Sinn, denn Gefängnis ist ja nicht der Besitz des Gefängniswärters gewesen. Aber er hat dort ähnliche Verwaltungsaufgaben getan. Das war üblich in jenen Tagen. Meistens waren es Sklaven, die eben diesen Haushalterdienst, diese Verwaltung übernommen haben. Paulus sah sich als Sklaven an. Das können wir in 1. Korinther 9, 17 erfahren. Da schreibt er an die Korinther ebenfalls etwas von diesem Thema. Und Paulus hat sich auch vielfach als den Verwalter bezeichnet. Ein Verwalter, der etwas von Gott verwaltet. Also Paulus war nicht etwa der Verwalter des römischen Kaisers, er war nicht der Verwalter eines anderen Gutsherrn in der Gegend dort, sondern Paulus war der Verwalter Gottes. Und Gott hatte ihm etwas ganz Bestimmtes aufgetragen, ein Gebiet, das er verwalten sollte, ein Bereich. Aber das war eben nicht ein Wirtschaftsbereich, sondern etwas anderes. Wenn Paulus etwas über den Verwalterdienst spricht, den er von Gott hat, findet man sehr oft, wenn nicht sogar immer, einen Bezug zum Verkündigen des Evangeliums. Das verbindet er. Paulus war der Verwalter, der das Evangelium weitersagte. Also Gott hat ihm viel offenbart, Geheimnisse, die bis dahin nicht bekannt waren, die keiner wusste. Und sozusagen dieses ganze Wissen hat er verwaltet. Nicht in dem Sinne, dass er es hier und dort ausgestreut hat, so wie es klug war, sondern dass er überall den ganzen Ratschluss Gottes verkündet. Darauf hat er Wert gelegt. Und auch das bringt er an einigen, zumindest an einer Stelle in Zusammenhang, in Kolosser, Ende 1, Anfang Kapitel 2, dass er dieses Geheimnis Gottes damit zusammenbringt, das ganze Evangelium komplett an die Leute zu bringen. Das ist das, was er verwaltet hat. Die Botschaft Gottes vollständig an die Menschen zu bringen. Nun, was die Bibel sonst noch über die Verwaltung und Paulus sagt, ist, dass er ein Verwalter der Gnade Gottes war. Dazu möchte ich später etwas sagen. Und auch, dass die Verwaltung durch Paulus als Auftrag gegeben wurde für die besonders Heidengemeinden. Deswegen ist, wenn es Zusammenhang in der Bibel gibt zwischen der Verwaltung und dem Evangelium weitersagen, fallen dort oft die Heiden mit hinein. Dass Paulus das mit der Verkündigung des Evangeliums in den Heidengemeinden verbindet. Lasst uns zum nächsten Unterpunkt gehen. Wenn man also in der Bibel die Verwaltung des Wortes untersucht, fällt immer wieder auf, dass er in Kombination mit Gnade verwendet wird. Paulus sagt, dass er die Gnade Gottes verwalten würde. Nun fragt man sich, verfügt er über die Gnade? Na, natürlich nicht. Aber was bedeutet das? Nun, ich habe das herausgegriffen, weil das für uns heute eine sehr entscheidende Wahrheit ist. Warum sagt Paulus, er ist ein Verwalter der Gnade Gottes? Schaut mal hier bei uns in Vers 2. Ihr habt ja gewiss von der Haushalterschaft der Gnade Gottes gehört, die mir für euch gegeben worden ist. Was ist das für eine Haushalterschaft der Gnade Gottes? Nun, wir kennen diese Idee von der katholischen Kirche, dass der Papst Gnade geben kann, also dass die Kirche Gnade geben kann. Vielleicht hat sie sich als Verwalter der Gnade Gottes angesehen, wie das der Paulus hier sagt, aber sagt Paulus wirklich, dass er über die Gnade Gottes verfügen kann, um sie jemandem zu geben oder zu entziehen? Nein, nein, nein. Hier kommt etwas ganz anderes ins Spiel. Überlegt einmal, Paulus allein wurde als Apostel für die Heiden berufen. Ja, das war der spezielle Heidenapostel. Er allein bekam göttliche Offenbarung über das Evangelium der Gnade in einem umfassenden Umfang, wie es kein anderer bekommen hat. Vieles davon wusste also bis dahin keiner. Das bezeichnet Paulus an verschiedenen Stellen als Geheimnis. Über das Geheimnis werden wir noch reden. Aber Paulus bezeichnet nicht nur sich selber als Verwalter der Geheimnisse Gottes, sondern er nimmt zum Beispiel in Korinther, als er an die Korinther den Brief schreibt, Korinther 4, Vers 1, auch den Apollos mit und sagt, Paulus und Apollos, wir sind Verwalter der Geheimnisse Gottes und als solche wollen wir angesehen werden. Und dann spricht er über das treue Predigen weiter. Beide, Paulus und Apollos, hatten die Gnadengabe der Evangelisation bekommen und haben damit die Geheimnisse durch Evangelisation weitergegeben. Die Antwort für uns ist, bei dieser Gnade geht es um die Gnadengabe. Paulus war ein Verwalter der Gnade. Er hatte die Gnadengabe des Verkündigens bekommen, des Evangelisierens. Er war Evangelist. Und als solcher hat er diese Gnadengabe dazu genutzt, die Geheimnisse Gottes weiterzugeben. Wenn wir mal für uns jetzt 1. Petrus 4,10 öffnen, in den letzten Wochen, immer wieder, wenn ich mich vorbereite, fällt mir immer häufiger auf, dass die Anwendungen, die wir aus verschiedenen Bibeltexten nehmen können, irgendwo in der Bibel oft schon gemacht wurden. Und Petrus zieht eine Anwendung in 1. Petrus 4. Wer eine Bibel hat, schlage die bitte gerne auf. Das sind Verse, die sich lohnen zu markieren. 1. Petrus 4, Verse 10 bis 11. Die müssen wir mal ganz intensiv beobachten. Und nun schreibt Paulus Folgendes. Dient einander. An wen schreibt er? An Gläubige, ne? Nicht an auserwählte Apostel oder Älteste oder sowas, sondern an die Zerstreuten. Alle, die ihr zerstreut seid, an die Zerstreuung hat er geschrieben. Gläubige, also an euch alle. Könnt ihr jetzt alle für euch anwenden. Und er schreibt an sie alle, dient einander. Nicht nur die Prediger sollen der Gemeinde dienen und auch nicht nur irgendein anderer soll irgendjemandem anderen dienen oder die Diakone, die ja in ihrem Namen das Dienen mit drin haben, im Griechischen zumindest, wenn auch nicht im Deutschen, nicht nur die sollen dienen an den Tischen oder sonst irgendwie, sondern dient alle einander und zwar jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat und wie soll gedient werden? Hört zu, als gute Haushalter, als gute Verwalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Was Petrus hier sagt, ist, kurz gefasst jetzt, wir können nicht auch noch Petrus 4,10 auslegen, Gott hat eine Gnade, die ist so umfassend und so reichhaltig, dass er von dieser großen Gnade jedem ein Stückchen an Gabe gibt. Eine Gnadengabe, die jemand aus Gnade ausführen kann, nicht einfach, weil er die natürliche Begabung hat, etwas zu tun. Und Paulus sagt, diese Gabe, die du bekommen hast, diese Gnadengabe, die sollst du wie ein guter Verwalter ausführen. Paulus war Evangelist. Für ihn bedeutete die Verwaltung dieser Gnadengabe, all der Gnade, die durch das Evangelium kommt, dass er ein treuer Evangelist ist, der den ganzen Ratschluss Gottes weitersagt. Und Petrus sagt hier, ihr alle habt eine Gnadengabe und bitte, sei jetzt ein guter Verwalter, das ist dein Amt. Du verwaltest dieses Amt, diese Begabung in diesem Bereich. Verwalte diese Gabe Gottes, die er dir gegeben hat. Gut. Paulus tat es mit dem Evangelisieren. Und jeder von uns hat in irgendeiner Form eine Gnadengabe, die er genauso einsetzen soll, um Gottes Botschaft weiterzutragen, um in der Kraft Gottes einem anderen zu dienen. Wir haben jetzt immer wieder von einem Geheimnis gesprochen. Aber was ist das für ein Geheimnis? Ich möchte zu Punkt 3 gehen, denn schließlich geht es hier in diesem größeren Zusammenhang um dieses Geheimnis. Und lasst uns einmal dieses Wesen, das Geheimnis, so habe ich Punkt 3 überschrieben, das Wesen des Geheimnisses intensiver anschauen. Der Text beantwortet uns mindestens drei wichtige Fragen zu diesem Geheimnis. Aber zuvor müssen wir einmal klären, was das Geheimnis überhaupt ist. Wir werden uns also anschauen, erstens, was ist das Geheimnis? Wir werden uns dann anschauen, um welches Geheimnis es geht. Und wir werden uns dann fragen, woher wir von diesem Geheimnis erfahren. Das ist bedeutend. Und natürlich wollen wir wissen, was der Inhalt dieses Geheimnisses ist. Wenden wir uns also zunächst zur Definition. Was ist dieses Geheimnis? Nun, das griechische Wort, das kennen wir im Deutschen auch. Das heißt Mysterion. Wenn etwas Mystisches ist, etwas Mythisches oder Mysterium, das habt ihr bestimmt alle schon mal gehört, dieses Wort. Nun müssen wir uns aber fragen, kann denn das, was wir heute unter dem Wort Mysterium verstehen, das Gleiche sein, was Paulus damals und die Leute damals unter diesem Wort Mysterion verstanden haben? Nein, ist es nicht. Es gibt genügend Griechen, die alles Mögliche geschrieben haben. Und so kann man heute schon sehen, was die damals mit dem Wort gemeint haben. Und Mysterion bezeichneten sie als etwas, was nicht so geheim war, dass keiner davon wusste, sondern das wussten nur Eingeweihte. Und so gab es in verschiedenen Religionskulten verschiedene Mysterien. Das eine war das Mysterion von diesem Religionskult und das Mysterion von dem Religionskult. Die entsprechenden Priester, die dort ihren Kult taten, die wussten davon. Sie kannten die verschiedenen, wie man heute manchmal sagt, Zauberformeln und dergleichen mehr. Aber die Allgemeinheit wusste es nicht. Aber die Eingeweihten, die wussten das. Und das bezeichnete man als Mysterion. Nun schreibt Paulus hier ebenfalls von einem Mysterion, von einem Geheimnis, das nur Eingeweihte wussten. Und wer war der eine Eingeweihte? Gott. Er, derjenige, der das Ganze geplant hat, er wusste davon schon immer. Aber er hat es nicht von Anfang an offenbart. Und er hat es auch nicht zum Schluss seinen letzten Propheten im Alten Testament offenbart. Wir wissen, dass Gottes Offenbarung Stückwerk geschah. Vielfach wussten die Leute sehr, sehr wenig von Gott. Noah wusste bei weitem nicht so viel, was Abraham später wusste. Abraham wiederum wusste bei weitem nicht so viel, was Mose dann wusste, mit dem Gott so viel redete und dass Mose schon so viel wusste. Also das war ein Wissensvorsprung, Wissenszuwachs, wie kaum sonst irgendwann in der Geschichte. Und so gab es dann später, die verschiedenen Propheten haben immer wieder ein Stück weit dazu gesagt und zum Letzten waren es zum Beispiel Zacharia, der nochmal mehreres dazu sagte, wobei das meiste, das wir heute in dem Buch Zacharia und Malachi als die letzten prophetischen Bücher erfahren, war nichts Neues, sondern die Auslegung des schon zuvor Bekannten. Nur nochmal anders ausgedrückt. Aber es gab einige Dinge, die bis dahin, bis zum letzten Propheten, dem Malachi, nicht bekannt waren. Es war ein Mysterium. Sie wussten davon nicht. Nun, wir wissen heute im Neuen Testament gibt es einiges, was die Apostel erfahren haben von Gott. Er hat es ihnen offenbart, so wie Paulus das hier schreibt. Vers 3, dass er mich das Geheimnis durch Offenbarung wissen ließ. Um welches Geheimnis geht es hier eigentlich? Nun, Paulus sagt, wie ich zuvor kurz geschrieben habe. Ja, also ich habe zuvor kurz geschrieben davon. Und da könnt ihr schon erkennen, wenn ihr einfach nur die ersten beiden Kapitel lest, könnt ihr erkennen, welche Einsicht Paulus in die Geheimnisse Gottes hatte. Ich finde es hier übrigens sehr interessant in Vers 4, wenn ihr es lest. Und daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis des Christus erkennen. Also ein interessanter, ist ja ein Brief. Normalerweise liest man doch einen Brief, oder? Und nun sagt Paulus auf einmal, daran könnt ihr, falls ihr das überhaupt lesen würdet, also wenn ihr das lest, könnt ihr das erkennen. Aber das ist so typisch für uns Christen. Wir überfliegen ein Buch, glauben es gelesen zu haben und fragen uns am Ende, was stand denn da drin? Und Paulus sagt, wenn ihr lest, dann könnt ihr erkennen. Und wenn Leute bei uns vorausgesetzt, sie sind Herr ihrer Sinne und können es noch. Wenn Leute bei uns lesen und nichts erkennen aus der Bibel, so müssen sie sich ernsthaft fragen, ob sie denn recht lesen. Das wollen wir gerne gemeinsam lernen, wie wir die Bibel lesen sollten, aber es scheint offensichtlich auch damals schon ein gewisses Problem gewesen zu sein, sodass Paulus so einen Nebensatz hinzufügt an einer Stelle, wo man sich dachte, naja, einen Brief liest man auch nochmal, wenn ihr es lest. Ich meine, natürlich, wenn ich das lese, dann lese ich es doch. Aber trotzdem setzt er diesen Nebensatz noch mit dazu. Nun, also nochmals, von welchem Geheimnis redet Paulus hier? In der Bibel werden verschiedene Geheimnisse erwähnt. Wenn also ein Geheimnis etwas ist, was zuvor nicht bekannt gewesen ist, dann sind es viele Wahrheiten, die damals nicht bekannt waren. Und in der Tat, Paulus, wenn er von Geheimnis redet, meint er nicht immer das Gleiche. Wir müssen also aufpassen, von welchem Geheimnis er redet. Und ich würde euch dazu empfehlen, macht das einfach, so wie ich es gemacht habe, einmal jede Bibelstelle, die über das Geheimnis redet, lesen. Aber gleich mit Zusammenhang, bitte. So, ich mache mal eine kurze Zusammenfassung. Ich habe da auch vieles von Scofield genommen. Also von der Zusammenfassung, er hat das einfach ganz gut zusammengestellt. Also die größten Geheimnisse des Neuen Testamentes sind die Geheimnisse des Reiches Gottes. Matthäus 13, die vielen Gleichnisse. Da spricht Jesus von den Geheimnissen des Reiches Gottes, die den Jüngern gegeben sind zu verstehen, aber den anderen nicht. Und da sehen wir wieder, das Geheimnis ist etwas, was nicht jeder erfährt. Es ist eine gewisse Eingeweihtengruppe, die erfährt es, aber die anderen nicht. So ist es bis heute. Der Gläubige, der Wiedergeborene, versteht es. Er erlebt es, während der Nicht-Wiedergeborene, der außen steht, es vielleicht theoretisch erfassen kann, aber sein Herz erkennt es nicht. Er kann es nicht erleben. Was Paulus ebenfalls als Geheimnis weitergibt und auch so benennt, ist das Geheimnis der Blindheit Israels während dieses Zeitalters. Er sagt in Römer 11, Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, aber es wird nicht für immer so sein. Oder was vielleicht am bekanntesten ist, das Geheimnis der Entrückung. Das war den Propheten im Alten Testament nicht bekannt. Und Paulus sagt, ihr müsst nicht Angst haben. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen. Sondern zur Zeit, wenn Jesus wiederkommt, werden wir verwandelt werden und die anderen werden mit verwandeltem Leib auferstehen. Oder das Geheimnis der Braut Christi, Epheser 5, 32, dazu kommen wir noch, wo er sagt, also wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Er sagt, dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Oder das Geheimnis der Gottesfurcht, 1. Timotheus 3, 16. Das Geheimnis der Gottesfurcht? Ich habe das nicht verstanden. Was ist das Geheimnis der Gottesfurcht? Und ich konnte mich nicht mit allen Geheimnissen gleichzeitig so intensiv beschäftigen, aber ich möchte einmal eine für mich sehr plausible Erklärung von Scofield lesen. Und er sagt, das ist ein Geheimnis über die Vorgänge, durch die dem Menschen das Ebenbild Gottes wiedergeschenkt werden. Also die Veränderung in das Ebenbild Gottes, das Geheimnis der Gottesfurcht. In Epheser 1,9 spricht Paulus von dem Geheimnis seines Willens. Und auch dort geht es im Zusammenhang mit der Verkündigung des Wortes Gottes und im Zusammenhang der Gemeinde. Oder es gibt das Geheimnis der Innewohnung Christi, Kolosser 1, 26 und folgendes. Es gibt auch Negativgeheimnisse, zum Beispiel das Geheimnis der Gesetzlosigkeit, Hinweis auf den Antichristen. Das Geheimnis der sieben Sterne, Offenbarung 1, oder das Geheimnis von Babylon, Offenbarung 17. Und es gibt mehr. Ich will jetzt nicht ganz alles erwähnen. Um welches Geheimnis geht es jetzt hier in Epheser? Nun, wir können jetzt einfach lesen und sagen, es geht um das Geheimnis des Christus. Vers 4 steht ganz genau, da ist die Antwort. Daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis des Christus erkennen. Gut, wir wissen jetzt, es geht um das Geheimnis des Christus. Dazu werden wir noch ein bisschen genauer später kommen. Ich will vielleicht nur so viel schon vorwegnehmen. Das Geheimnis des Christus ist das Geheimnis der Gemeinde des Neuen Testamentes als ein Leib, bestehend aus Juden und Heiden. Genau darum geht es. Und da leitet Paulus Stück für Stück hinzu. Und da werden wir auch hinkommen. Noch eine Frage, die wir vorher stellen wollen, bevor wir uns mit dem Wichtigsten beschäftigen. Woher erfahren wir von diesem Geheimnis? Also jetzt können wir auch wieder ganz pragmatisch in die Bibel schauen und gucken und nach einer Antwort suchen. Und wir befragen die Bibel und finden in Vers 5 folgende Antwort. Von diesem Geheimnis, das in früheren Generationen den Menschenkindern nicht bekannt gemacht wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist. Also Paulus und die anderen Apostel wissen das. Woher erfahren wir also etwas von diesem Geheimnis? Nun, wenn du das Geheimnis wissen willst, dann geh zu den Aposteln und frage sie. Die wissen das. Hier, Paulus sagt, Gott hat es jetzt den heiligen Aposteln und Propheten offenbart. Also hast du die Frage, was ist das Geheimnis Gottes? Was ist das Geheimnis des Christus? Was sind all die anderen Geheimnisse? Geh und frag. Nun, vielleicht mag jetzt jemand sagen, wir sind alle tot, wir können nicht mehr hingehen und fragen. Aber sie haben uns Briefe hinterlassen, sie haben uns Bücher hinterlassen. Das haben wir heute in der Bibel. Also können wir zur Bibel gehen und fragen. Es ist offenbart. Paulus sagt hier, wenn du wissen willst, woher das Geheimnis kommt, nun, es ist uns offenbart von Gott selbst, von seinem Geist. Inspiriert, geistgehaucht. Wie oft, wenn ich mir mal diese Frage erlauben darf, wie oft befragt ihr eigentlich die Bibel? Wir lesen in der Bibel häufiger, sie gingen hin, um Gottes Mund zu befragen. Könnt ihr euch so eine Formulierung erinnern? Da gingen irgendwelche Leute, sie gingen hin, um Gottes Mund zu befragen. Oder auch die Priester, sie baten dann irgendwelche Priester, dass sie Gott befragen sollten. Ja, David zum Beispiel hat das Ephod genommen und Ephod war so ein Kleidungsstück des Priesters, das dazu gebraucht wurde. In verschiedener Art und Weise haben sie Gott befragt. Mose ging auch immer wieder auf den Berg oder in die Stiftshütte, um Gott zu fragen. Ich denke, so manch einer wird sich schon mal gewünscht haben, er könnte auch in dieser Art und Weise Gott fragen. Er würde einfach mal hingehen und sagen, Gott, sag mir doch mal endlich, wie ist es damit und damit? Wenn wir Gott befragen wollen, dann müssen wir die Bibel befragen. Ich weiß, die Antwort ist nicht immer so schnell. Wenn ich einen kenne, der viel weiß, dann rufe ich an und frage, wie ist es damit? Dann weiß ich es. Aber wenn ich ein Buch befrage, nehmt beispielsweise Medizin, wenn jemand von euch ein krankes Kind zu Hause hat und der fragt sich, wie soll ich damit umgehen, dann ruft er, wenn er einen bekannten Arzt hat, ruft er ihn an und fragt, du sag mal, das ist unser Problem, wie können wir damit umgehen? Dann sagt der Arzt das oder ihr geht zum Arzt und fragt ihn. Es ist natürlich umständlicher, wenn ihr jetzt Medizinbücher studieren solltet, um herauszufinden, was mit diesem Kind ist. Wisst ihr vielleicht auch nicht mal, wo man dort nachschlagen müsste. Und insofern ist es auch ein Stück weit, dass Gott den Gemeinden Lehrer und Evangelisten und Hirten und Propheten gegeben hat, oder heute nicht mehr Propheten und Aposteln, aber er hat ihnen jemanden gegeben, der das Wort Gottes auslegt. Das ist das, was ich jetzt hier zu tun versuche. Aber im Gegensatz zur Medizin ist jeder Einzelne aufgerufen, Gottes Wort zu studieren und zu lesen. Denn dort haben wir die Antworten. Woher kennst du die Geheimnisse? Woher willst du Gottes Willen erkennen? Nun, aus der Bibel, die Offenbarung des Geistes Gottes. Dort bekommen wir sie her. Und Paulus erwähnt das hier klar, damit die Menschen es wirklich verstehen und wissen. Es ist nicht etwas, was Paulus durch Interpretation einzelner alttestamentlicher Bibelstellungen hin und her erwogen hat und gesagt, es müsste so und so zu verstehen sein. Er sagt, das, was ich euch sage, ist Offenbarung des Geistes. Punkt. Absolut zuverlässig, irrtumslos, ohne Fehler. Und das müssen wir studieren, wenn wir nicht irren wollen. Und ihr alle müsst der Bibel mehr glauben als mir oder einem anderen Prediger. Und das ist nicht selbstverständlich. Lasst uns nun zu dieser wichtigen Frage gehen, was beinhaltet denn nun das Geheimnis, von dem Paulus hier schreibt? Die Antwort finden wir in Vers 6. Und jetzt sagt er das Geheimnis. Er sagt, dass nämlich die Heiden Miterben und mit zum Leib gehörige und mit Teilhaber seiner Verheißung sind in Christus Jesus durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin, gemäß der Gabe der Gnade Gottes, die mir gegeben ist nach der Wirkung seiner Kraft. Vers 7 hatten wir schon angeschnitten. Vers 6 ist der Vers, der uns jetzt diese große Antwort gibt. Was ist jetzt der Inhalt dieses Geheimnisses, von dem Paulus hier spricht und von dem er noch ein bisschen weiter sprechen wird? Und von dem Paulus sagt, Vers 3 und 4, davon habe ich euch bereits geschrieben, Kapitel 1 und 2. Da könnt ihr, wenn ihr es lest, ja, dann könnt ihr daran erkennen, wie viel Einsicht ich habe in diese ganzen Pläne Gottes, in diese Geheimnisse, in das, was Gott mir offenbart hat. Reichtümer, die einfach unbekannt waren. Und ein Großteil dieses Ganzen, und um diesen Anteil des Geheimnisses geht es jetzt, und ein Großteil des Ganzen geht darum, ihr Heiden aus Ephesus seid mit dabei. Und ihr Heiden aus Stendal seid auch mit dabei. Und wir sind Heiden. Oder nein, wir waren es. Vor der Bekehrung, vor Gott. Ich glaube, niemand von uns ist Jude, mag sein, dass ich etwas nicht weiß. Uns galten die Verheißungen nicht und wir haben schon vorher davon gesprochen. Ja, Paulus schreibt hier, denkt daran, dass ihr einst Heiden im Fleisch wart und unbeschnitten genannt wurdet, dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels, fremden Bündnissen der Verheißung. Ihr hattet keine Hoffnung, ihr wart ohne Gott in der Welt. Dann kommt das jetzt aber. In Christus seid ihr dabei. Gott hat Christus hat die Scheidewand, die Trennung, die zwischen Juden und Heiden war, und er hat diese Trennung verkündet, und er war in Jerusalem, hat einen Griechen mitgenommen, ich glaube, das war der Timotheus. Und was glaubten die Juden? Die Juden glaubten, der Paulus habe diesen Timotheus als Griechen, nicht Juden, mit in den Tempel genommen. Denn Paulus war in den Tempel gegangen. Er durfte es, er war Jude. Aber seine Glaubensgeschwister, mit denen er zusammen in der Gemeinde Gott angebetet hat und Gott gedient hat, die durfte er nicht mit in den Tempel nehmen. Jetzt stellt euch vor, wir gehen in den Tempel nach Jerusalem und ich würde sagen, ich gehe rein, aber ihr müsst alle draußen bleiben. Ihr seid nicht so heilig oder... Ihr seid was nicht? Ich weiß es nicht. Es muss dem Paulus schmerzhaft gewesen sein, glaube ich. Da war eine Mauer. Es gab einen Heidenvorhof, da durfte der Heide rein, sein Timotheus und all die anderen Brüder, mit denen er gemeinsam evangelisiert hat, die durften dort hinein. Und er ging alleine in den Tempel, um anzubeten. Und die anderen mussten hinter der Mauer stehen bleiben. Und Paulus sagt, diese Mauer, ich weiß, sie ist da, aber in Christus ist sie abgerissen. Sie zählt nicht mehr. Christus hat sie weggenommen, diese Mauer. Und er hat noch mehr getan. Er hat die Heiden und die Juden zusammengeführt in eine Einheit, einen Leib, eine
Jetzt sagt Jakob schon wieder, aber es ist so, eine Gemeinde. Der Epheserbrief ist der Brief über die Reichtümer und Herrlichkeiten der Gemeinde. Und jetzt sagt er das noch einmal, Vers 6, nämlich das Geheimnis, dass die Heiden Miterben und mit zum Leib Gehörige sind. Also mit Einverleibte, das sind drei Worte im Griechischen, die können wir im Deutschen sogar besser wiedergeben, wie das teilweise im Englischen ist. Und sagt Miterben, mit Einverleibte, wie es die Elberfelder Übersetzung ausdrückt, und mit Teilhaber der Verheißung. Wir sind mit dabei. Das völlig Neue, also dass die Heiden gerettet werden sollten, das war nicht neu. Das war in dem Alten Testament mehrfach vorhergesagt, seit Abraham und immer wieder. Also ab dem Zeitpunkt, wo Gott begann, Juden und Heiden zu trennen, als er Abraham rausrief und sagte, ich will von dir ein neues Volk machen. Ab dem Zeitpunkt hat Gott immer wieder gesagt, die Heiden sollen auch gerettet werden. Durch Israel soll die Errettung auf die ganze Erde verbreitet werden. Aber das völlig Neue, und damit das Geheimnis ist, dass Gott aus Juden und aus Heiden eine völlig neue Einheit machen wollte, eine Einheit in Christus, das ist die Gemeinde. Jesus hatte die Gemeinde schon vorausgesagt, Matthäus 16, 18 könnte man das lesen, er sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Aber Jesus hatte damals noch nichts Genaues über die Gemeinde gesagt. Aber durch Paulus und die anderen Aposteln offenbarte er es jetzt. Wir dürfen es lesen. Und wir erfahren, wir sind auch Miterben. Die vielen Erbschaftssegnungen, die im Alten Testament Israel gegeben werden und die nicht verjährt, verrottet sind, die immer noch gelten für Israel. Wir sind mit dabei. Wir erben diese vielen Reichtümer auch. Nun, das Land Israel im tausendjährigen Reich, dort im Nahen Osten mit dazugehört, weiß ich nicht. Vielleicht sind es mehr die geistlichen Segnungen. Und er sagt, wir sind mit einverleibt. Nicht nur die Juden werden zu einer besonderen Einheit mit Christus, ihrem Messias, geformt. Auch wir Heiden sind mit dabei, um zu dieser besonderen Einheit mit dem Messias, mit dem Weltretter geformt zu werden. Und die Verheißungen, die Israel bekommen hat, sind auch Verheißungen für uns Heiden geworden. Das mit ist in diesem Kontext, Kapitel 2 und 3, sehr viel und immer wieder oft erwähnt. Kapitel 2, Vers 5, wir sind mit Christus lebendig gemacht. 2, 6, mit auferweckt, mitversetzt in die himmlischen Regionen. 2, 19, Mitbürger der Heiligen und 2, 22, wir werden mit erbaut zu einer Wohnung Gottes. Und in diesem gesamten Zusammenhang, Kapitel 2 bis Kapitel 3, 13, sagt Paulus immer wieder, wir sind mit dabei, wir sind mittendrin, wir gehören auch zu dieser Einheit Gemeinde. Und wie so oft in Ephesus sagt er das hier noch einmal, all diese Dinge gibt es nur in Christus. Und für mich immer wieder erstaunlich, wie so oft in Paulus Briefen sagt er hier in Vers 6 auch nochmal zusätzlich, dass dieses Ganze durch das Evangelium kommt. Deswegen ist es so wichtig, das Evangelium weiter zu sagen, es zu verbreiten. Nun, was bedeutet das für uns? Es gibt ein paar Dinge, die es für uns bedeuten kann. Zum einen, es ist Grund zur Anbetung Gottes. Es ist ein Grund zur Dankbarkeit. Und das sollten wir tun. Es ist ein Grund, dass wir sagen, ich gebe mich hin mit der Gnadengabe, die Gott mir gegeben hat. Und ich will ein treuer Verwalter dieser Gnadengabe sein, mit der er mich ausgestattet hat. Aber es gibt noch einen Grund, und zwar einen so großen Grund, dass Paulus ab Kapitel 4 im Epheserbrief, also es geht um die Gemeinde, wollen wir nicht vergessen, ganz Epheserbrief, es geht um die Gemeinde, um das Leben in der Gemeinde, um die Segnungen und Reichtümer, die wir in der Gemeinde haben. Paulus hat die ersten drei Kapitel im Epheserbrief in erster Linie über die Theologie, über die Lehre verwendet und ab Kapitel 4 bis 6 nimmt er die Praxis in den Blickpunkt. Die Theorie, aus der Theorie ergibt sich die Praxis. Und nun, das Erste, was Paulus erwähnt, in Kapitel 4, das erste Thema, und ich muss immer wieder sagen, es kann nicht anders sein, es kann nicht anders sein, wenn er so sehr auf die Gemeinde fokussiert ist, was die Gemeinde ausmacht und wie Christus sich hingegeben hat, um aus diesen zwei gegensätzlichen Menschen, ja, Heiden und Juden, eins zu machen, kann es nicht anders sein, als dass er sein praktisches Leben in der Gemeinde mit Einheit beginnt. Wie können Menschen, das mag schmerzhaft sein, diese Worte, wenn wir sie in unserem Herzen und Kopf bewegen, und doch müssen wir sie uns stellen, wie können Menschen, wenn Gott so viel für Einheit getan hat, so eben mal entzweien? Und es mag sein, dass uns allen Gründe einfallen werden, weshalb man mit verschiedenen anderen Menschen nicht zusammen in einer Gemeinde sein kann. Manchmal akzeptiert es der andere nicht und jener würde es, aber er wird nicht zugelassen. Ich möchte nicht über die einzelnen Fälle reden, aber eines sollten wir bedenken. Unterschiede zwischen Menschen, kulturelle Unterschiede, verschiedene Denkunterschiede, unterschiedliche Empfindungen sind kein Grund, verschiedene Gemeinden zu machen. Ihre Lehre ist was anderes. Und es mag sicherlich auch in unserer sündigen Welt mit sündigen Menschen in der Gemeinde hier und dort weise erscheinen, das nochmal anders zu machen. Aber so gut wie immer, Unterschiede in einer Gemeinde sind kein Grund, auseinanderzulaufen. Fast immer ist das Problem Sünde in den einzelnen Herzen der Menschen. Der Stolz, nicht nachgeben zu können, der Stolz, richtiger zu sein als der andere, besser zu sein oder einfach irgendwelche zwischenmenschliche Empfindungen. Und damit zerstören wir das größte Werk, das Gott in diesem Zeitalter tut. Aus den vielen unterschiedlichsten Menschen eine Einheit zu machen. Nicht nur, dass sie gemeinsam klarkommen, sondern sie sind eins in Christus, ein Leib. Ein Leib. Das ist eine Einheit von einer Größe, wie ich glaube, dass es hier zu einem richtigen Mysterium wird, zu einem Geheimnis, das nur die Eingeweihten verstehen können. Jemand, der Christus liebt und der sein Leiden mit ihm mitgelitten hat, mit ihm mitgestorben ist und mit auferweckt worden ist, dass das möglich ist, diese Einheit zwischen Heiden und Juden, dass er mit Schmerzen leidet, wenn keine Einheit da ist. Dieses Geheimnis des tiefen Inneren dieser Einheit kann nur der verstehen, der wirklich mit drin ist. Und der außen steht, nun, er versteht es vielleicht mit dem Kopf, das ist was Neues, was Gott dort macht, aber sein Herz blutet nicht für diese Einheit. Und glaubt mir, wir sind auch sehr verschieden alle. Teilweise kulturell, teilweise in unseren Meinungen und Verständnissen, teilweise aber auch einfach nur in unseren Empfindlichkeiten. Sehr unterschiedlich. Und wir regen uns in dem Herzen über den einen auf und über den anderen und sagen natürlich, naja, wir sind alle so unterschiedlich und trotzdem finden wir nicht immer Glück und Ruhe darüber. Wisst ihr, was Paulus getan für diese Einheit, für dieses Geheimnis Gottes in Christus? Er hat dafür gekämpft. Der Bruderbrief von Epheser ist Kolosser. Paulus hat Epheser und Kolosser zeitgleich geschrieben aus dem gleichen Gefängnis, hat sie mit dem gleichen Mann mitgeschickt auf eine Reise in eine Richtung. Und so gibt es zwischen Epheser und Kolosser sehr viele Überschneidungen. Ein Unterschied, ein ganz, ganz großer Unterschied ist, Epheser war eine Gemeinde, in der Paulus sehr lange gedient hat, als Apostel, die Kolosser hat er nie gesehen. Ihnen schreibt er also sehr anders, aber inhaltlich sehr oft das Gleiche. Und auch den Kolossern schreibt er etwas über dieses Geheimnis, in Christus, über die Einheit und das Innenleben in Christus. Und er sagt Folgendes: Ich bin der Diener geworden, vom Inhalt ähnlich wie das, was wir heute durchgenommen haben in Kolosser 1, Vers 24 und folgende, und ich lese jetzt ab 26. Das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, das jetzt aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist. Nun sagt Folgendes: Ihnen, also diesen Menschen, wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist. Und was schreibt er hier? Was ist der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses? Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und dann Folgendes: Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren, in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Dafür arbeite und ringe ich auch gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt, macht. Ich will aber, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht gesehen haben von Angesicht, damit ihre Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Paulus spricht hier, welche Mühe und welchen Kampf er hat, damit alle Menschen möglichst vollkommen in Christus dargestellt werden. Sie sollen das Bild Christi kriegen, sie sollen dieses Evangelium verstehen, sie sollen die Einheit leben, und ihr großer Reichtum ist, in Christus, diese Einheit in Christus zu haben. Er kämpft dafür. Und wenn wir nach einer Anwendung für uns in diesem Text suchen, können wir an dieser Anwendung wohl kaum vorbeigehen. Dafür zu kämpfen, dass wir in Einheit in Christus leben. Lasst mich zusammenfassen. Das Geheimnis des Christus ist, dass Gott aus Juden und Heiden eine völlig neue Einheit macht, die Gemeinde. Die Heiden sollen Miterben sein, sie sollen Miteinverleibte und Mitteilhaber der Verheißung Gottes werden, in Christus, durch das Evangelium. Dieses Geheimnis hat Gott den ersten Aposteln und Propheten des Neuen Testamentes offenbart, und Paulus ist ein Verwalter dieses Geheimnisses, oder der Geheimnisse, indem er das Evangelium in seinem ganzen Ratschluss verkündet hat. Wie machst du dich als Verwalter der Geheimnisse Gottes? Was machst du mit deiner Gnadengabe? Und wie viel Kraft und Mühe und Bereitschaft zur Veränderung wendest du an, um diese Einheit in der Gemeinde zu leben und zu erreichen? Amen. Wir wollen noch mal still werden und zum Gebet aufstehen. Himmlischer Vater, dieses Geheimnis ist so gewaltig. Wir können viel von einer Einheit reden und sie erklären und sie in allen Facetten beleuchten. Und dennoch bleibt es für viele wohl ein Geheimnis, wenn du es durch deinen Geist uns nicht verständlich machst. Und darum möchte ich dich bitten. Du hast allen, die wiedergeboren sind, eine Gnadengabe gegeben. Wir sind aufgerufen, sie gut zu verwalten, mit der Gabe, die wir haben, weiter das Evangelium zu verkünden, es zu leben, einander zu dienen, um einander zu erbauen, damit wir mehr diesem Ziel, dir ähnlich zu werden, gleichkommen. Und ganz besonders ist es natürlich die Einheit, zu der du uns berufst. Es ist so etwas herrlich Großes, dass du eine Einheit gemacht hast aus vollkommenen Gegensätzen, dass es mir manchmal scheint, dass in einer Gemeinde wie bei uns mit recht ähnlichen Menschen, wir sind ja nicht so sehr auseinander wie die Heiden und Juden, dass es doch ein leichtes sein müsste, die Einheit zu bewahren. Und doch wissen wir, wie schwierig es sein kann. Ich will dich um die Gnade bitten, diese Einheit in uns zu wirken. Nicht nur äußerlich, dass sie erscheint, als wäre sie da, sondern dass wir in unseren Herzen die Einheit untereinander und mit den Geschwistern tragen. Amen.